Wir befinden uns in der Anfangszeit der Passions- oder auch der Fastenzeit. Es hat begonnen am Mittwoch, Aschermittwoch. Und der erste Sonntag im Kirchenjahr in der Passionszeit, da geht es um den Sündenfall. Also das, was der Grund dafür ist, warum wir nicht mehr in Gottes Gegenwart sind. Und ich finde, das passt ziemlich gut zu unserem Thema, was wir gerade in der Gemeinde haben, was uns gerade bewegt und uns wahrscheinlich auch das ganze Jahr bewegt, nämlich Gottes Gegenwart zu suchen. Denn Fakt ist, wir sind irgendwie getrennt von Gottes Gegenwart, sonst bräuchten wir sie ja nicht suchen. So. Und wir haben die letzten Wochen schon viel darüber gehört, was man tun kann, dass man sich Zeit nimmt für Gott, für Gebet, für Lobpreis, weniger Zeit am Handy, mehr stille Zeit, mehr Bibel lesen und jetzt vielleicht auch in der Fastenzeit zu fasten, auf irgendwas bewusst zu verzichten, um mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich will das alles nicht, was die letzten Wochen gesagt ist, schlecht reden, aber ich möchte noch mal eine andere Sicht auf Gottes Gegenwart suchen oder finden oder wie auch immer bringen. Und da kommen wir zuerst mit dem ersten Punkt auf das Thema die Trennung. Und die liegt nun mal in dem Sündenfall, den wir im Schöpfungs- oder nach dem Schöpfungsbericht in Genesis im ersten Buch Mose lesen. Im dritten Kapitel, Verse 1 bis 8. Da steht: Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würden sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein, dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochteten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Jetzt die Frage an euch und ihr könnt einfach reinrufen, was passiert danach?
Also wir haben das wir haben kein ewiges Leben mehr dadurch. Also das heißt, wir wären vielleicht, wenn es gut ist, 100 Jahre alt.
Ja. Das allererste, und das ist spannend, ich dachte auch, das Erste, was danach passiert ist, die werden rausgekickt aus dem Garten. Die verlieren ihre Herrlichkeit, sie verlieren den Platz, der schönen Platz an der Sonne, vielleicht so ausgedrückt. Aber das ist nicht das, was passiert, sondern Matthias?
Sie werden erst gerufen, also Gott ruft, Mensch, wo bist du?
Genau. Gott ruft sie, wo bist du? Und das ist kurze Vorwarnung, ich hatte gerade erst vor ein paar Wochen meine Hebräischprüfung, das heißt, das fließt ein bisschen mit ein. Wo bist du im Hebräischen ist nur ein Wort. Ayeka. Ganz kurz, aber da steckt viel mehr drin, als wir das im Deutschen wiedergeben können. Denn eigentlich, wörtlich übersetzt, heißt das, wo du. Und weil das im Deutschen kein sinnvoller Satz ist, müssen wir diese Form von sein, dieses Verb, dieses bist hinzufügen. Und welche Form wir da verwenden, ist komplett abhängig vom Kontext. Man könnte also auch übersetzen, je nach Kontext, wo warst du oder wo wirst du sein. Und weshalb ich glaube, dass es nicht nur ein einfaches, wo bist du, damit ich dich bestrafen kann, ist, sondern ein fürsorgliches, wo bist du oder wo warst du oder Wo wirst du sein im Sinne von, was wird mit dir passieren? Wie geht das weiter? Also ein fürsorgliches, wie ein Vater vielleicht seine Kinder ruft, wo bist du, wenn die irgendwo auf dem Spielplatz gerade nicht zu sehen sind? Wo bist du? Das ist ein viel tiefgründigerer, eine tiefgründigere Frage als nur ein, wo bist du, damit ich dich bestrafen kann, dich finden kann und all diese Sachen. Und warum ich glaube, warum das so viel mehr Bedeutung hat, ist, dass darauf, dass was passiert, also der Kontext, der gibt in meinen Augen eben nicht dieses Strafende her. Wir lesen zwar auch ganz viel Fluch und ganz viel, was passieren wird. Wir lesen, wie Gott zur Frau sagt, die Schwangerschaft wird voller Schmerzen sein, du wirst Wehen haben. Und zum Mann sagt, du wirst sehr viel ackern im wahrsten Sinne des Wortes und schwitzen dabei und immer noch hungern. Und das ist alles ein Passiv. Er sagt nicht, ich werde dafür sorgen, dass, sondern es passiert. Es ist eine Konsequenz vielmehr und auch eine Strafe, aber keine Strafe, die Gott tut, weil es ihm gefällt. Was aber aktiv steht, ist, dass Gott zu den Menschen hingeht und ihnen Kleider macht. Er macht ihnen aus Fellen Kleider. Und das ist etwas, was aktiv passiert, eine fürsorgliche Handlung. Und das merkt man schon in dem ersten Satz nach dem Sündfall von Gott. Das Erste, was er tut, ist zu fragen, wo bist du? Die Antwort ist rechtfertigend und auch ein bisschen ängstlich. Nämlich im 10. Vers lesen wir, Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Aber es gibt eine Antwort, die überall in der Bibel immer und immer und immer wieder vorkommt. Abraham hat sie gesagt, Jakob, Mose, Samuel, Jesaja und ganz viele andere. Und ich fand es so lustig, wir haben vorhin drüben gebetet und Bianca hat ein Tattoo, das ist mir das erste Mal aufgefallen, nämlich das Wort Hineni. Hineni bedeutet, hier bin ich. Und mir gefällt dieser Gedanke von, diese erste Frage, wo bist du, wird immer und immer wieder beantwortet von verschiedenen Menschen, die auch ein krasser Vorbild für uns sein können in Bezug auf den Glauben. Wo bist du? Hier bin ich. Und dieses Hineni, das kann man auf ganz verschiedene Weise sagen. In der jüdischen Tradition ist es bei vielen Juden das erste Wort, was ein Vater seinem neugeborenen Kind sagt. Es wird geboren und der Vater sagt, hier bin ich. Ich bin da, um für dich da zu sein. Es ist aber auch das letzte Wort auf dem Sterbebett von vielen. Hier bin ich, nimm mich auf, ich nimm mein Leben, es gehört dir. Und das zeigt aber auch eine gewisse Bereitschaft. Also in der Bibel wird es nicht nur zu Gott gerichtet, sondern auch zu weltlichen Vorgesetzten oder Herrschern. Zum Beispiel Samuel sagt dreimal, bevor er es zu Gott sagt, sagt er es zu seinem Vorgesetzten Eli, weil er dachte, dass nicht Gott ihn ruft, sondern Eli. Genau. Also es ist ein Wort, wie man könnte auch sagen, ich stehe dir zu Diensten, hier bin ich. Und das hat schon etwas Bereitwilliges. Ich will etwas tun und ich will etwas dir geben. Also in dem Sinn von den letzten Wochen vielleicht, hier bin ich und ich lege jetzt mal mein Handy weg. Hier bin ich und ich nehme mir Zeit für Gebet. Hier bin ich und ich lese mal die Bibel. Aber ganz wichtig dabei ist, nicht wir sind diejenigen, die anfangen und den ersten Schritt machen und sagen, hier bin ich, jetzt Gott, tu mal was. Und stell jetzt mal die Frage, nachdem ich dir geantwortet habe. Also so rum ist es nicht, sondern er fragt zuerst und er hat zuerst gefragt, wo bist du? Und wir dürfen darauf antworten. Und all diese Dinge, die wir tun können, alles, was wir leisten können, wo wir dienen können, es reicht am Ende doch nicht aus. Und wenn man es versucht, wenn man viel dient, wenn man viel leistet, dann passiert so wie letzte Woche bei mir, dass ich vom Arzt saß und der Arzt mich fragt, haben Sie zu viel Stress in letzter Zeit? Und man dann mal ein bisschen runterfahren muss und merkt, okay, aus eigener Kraft diese Gottesgegenwart zu suchen, irgendwann ist die Kraft am Ende. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, die habe ich letzte Woche am Samstag erlebt, von einem Fall, wo eine Person, die mir sehr wichtig ist, eben nicht leisten konnte und nicht dienen konnte und nicht irgendwelche frommen Aktivitäten wie Bibellesen, Beten oder sonst was tun konnte. Ich war letztes Wochenende meine Familie besuchen in Sachsen und meine Oma, sehr dement, wohnt jetzt seit neuestem im Pflegeheim und in der Familie geht es drunter und drüber, deswegen war ich zu Besuch da. Und diese Frau, sie kann sich manchmal noch an ihren eigenen Namen erinnern. Und das, als ich da war, sie konnte sich nicht an mich erinnern und wir haben uns aber gut unterhalten und uns gut kennengelernt und irgendwie kamen wir dann auf das Gespräch, dass sie mich gefragt hat, was ich beruflich mache und da dachte ich, das ist meine Chance. Jetzt kann ich sagen, ich studiere Theologie, ich werde mal Pfarrer sein und habe ihr dann angeboten, wenn du möchtest, kann ich für dich beten und dich segnen. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, kam eine Freude in ihre Augen und sie hat gesagt, dass sie Gänsehaut bekommt und ich durfte für sie beten und ich durfte sie segnen und danach hat sie mich in den Arm genommen, was meine Oma sonst nie getan hat, weil sie eher so eine rationale, strenge Frau ist oder war. Und die ersten 5 Minuten dachte ich, okay, sie freut sich jetzt, weil ich fromme Worte gesagt habe, weil ich schön erbaulich gebetet habe oder weil irgendwas gut war oder es vielleicht an den Pfarrer aus ihrer Gemeinde früher erinnert hat. Aber nach 10 Minuten, spätestens nach 20 Minuten, habe ich, wo ich weiß, nach 5 Minuten hat sie schon wieder alles vergessen, was im Gespräch vorkommt, merkte ich, dass diese Freude nicht aus ihren Augen rausging. Und vorher, die Augen, wer mit Sementen zu tun hat, der hat das schon mal gesehen. Ganz oft sind da so eine verzweifeltes und auch beladene Augen, die einfach nicht wissen, was gerade um sie herum passiert. Und das war durch dieses Gebet weg. Und ich habe realisiert, das ist nicht, was sie tut, nicht, dass sie viel betet, nicht, dass, also sagt man zu so einer Person, sie soll die Bibel lesen. Nach 5 Minuten ist der Gedanke wieder weg und lesen ist sowieso schwierig. Sagt der Person mal, sie soll ihr Handy weglesen, sie besitzt noch nicht mal eins. Also diese Person kann keine frommen Tätigkeiten mehr tun, sie kann nicht mehr dienen, sie kann nicht mehr hinzufügen, um irgendwie was zu leisten. Aber sie hat diese Gnade erhalten. Und wir haben es gerade gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Und da gibt es eine Stelle im Hebräerbrief ab Kapitel 4, Vers 14 bis zum Ende des Kapitels. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Gerade dieser Teil, der letzte, Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Diese Frau, meine Oma, die hat das gerade echt gebraucht in ihrer ganzen Getriebenheit und Verwirrtheit. Diese Barmherzigkeit, diese Gnade, diese Ruhe. Und sie konnte nichts dazu beitragen. Sie konnte sich Eigentlich konnte sie es nur annehmen. Und auch in gewisser Weise, vielleicht in ihrem Herzen sagen, hier bin ich. Ich habe nichts zu geben, ich habe nichts zu leisten. Und sie wurde erfüllt mit der Gnade, mit dem Frieden, mit der Barmherzigkeit, weil er es getan hat, weil er zu uns gekommen ist. Und da ist wieder eine schöne Parallele, dass Gott sendet dieses Wort aus, wo bist du? Und dieses Wort sucht uns und dieses Wort wurde Fleisch und ist zu uns gekommen. Und das ist Jesus, der zu uns gekommen ist. Und all diese Dinge tun nur, damit wir freimütig vor den Thron treten können und sagen können, hier bin ich. Amen.